Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 6. März, ungefähr 11 Uhr. Und ihr seht es schon an meinem Hintergrund, zumindest diejenigen, die auf YouTube reinschauen. Ich bin wieder live aus München am Start. Deswegen etwas anderes Bild und etwas anderer Ton, als man es sonst gewohnt ist. Aber ansonsten bleibt es natürlich alles beim Alten. Dumme Sprüche,
Der
irgendwelche.
Content bleibt schlecht, alles andere.
Genau. Genau, die Kontraindikatoren bleiben bestehen, deswegen, also da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Ja, aber es war ja schon wieder viel los. Ich meine, klar gibt es eigentlich Börsenwochen, in denen nicht viel los ist. Ja, womit fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem China-Thema an, auch wenn viele wieder sagen, oh, schon wieder China, ja, aber es gibt halt doch wieder einige Nachrichten, wo man sagt, das wird halt auch so ziemlich alle von uns betreffen, auch wenn man nicht in China investiert ist. Ja, Michael, sag mal, was war denn da los oder was geht da gerade so ab wieder?
Ja, also heute war ja wieder ein kleiner Bounce in Hongkong. Gestern war es wieder extrem schwach. Es gab ja unter anderem jetzt die Aussichten, die Wachstumsaussichten gab es, glaube ich. Und da will man, ich glaube, dieses Jahr 4 oder 5% wachsen. Ich weiß es gar nicht. Hat aber keine großen Auswirkungen gehabt. Was ich spannend oder wieder besorgniserregend fand, ist das Thema mit der Wiedereingliederung Taiwan. Da wurde das Wort friedliche gestrichen, was ja eigentlich jetzt ja, ein weiterer Schritt in die Richtung ist, dass da irgendwann doch ein militärischer Konflikt kommt. Und dazu passend hat man auch die Militärausgaben, oder die will man, glaube ich, um über 7% wieder erhöhen. Also ja, Deeskalation sieht anders aus, muss man sagen. Und dementsprechend, ja, wir haben ja schon oft gesagt, oder ich selbst habe halt keine chinesischen Aktien im Depot, aus diesen Gründen. Klar ist natürlich trotzdem, das haben wir auch oft gesagt, wenn da irgendwie was passiert, dann wird das sowieso weitreichende Konsequenzen haben. Trotzdem habe ich dann lieber europäische Aktien im Depot oder amerikanische, wie jetzt chinesische, weil dann eben, ja, ich glaube, die Abrisse deutlich größer sind. Ja, da wird ja dann oft gesagt, ja, alles gefällt, okay, aber ich glaube, chinesische Aktien, hier Alibaba und Co. oder PDD oder keine Ahnung, was es alles gibt, die werden es nochmal deutlich härter treffen und dementsprechend halte ich mich dort weiter fern. Und ganz frisch, quasi eine Breaking News, ich muss es jetzt gerade auch nochmal sogar aufmachen. Es gibt einen Bericht zu PDD, also zu der Temu-Tochter, nee, zu der genau, zu der
Zur
Muttergesellschaft
Mutterkraft,
von
ja.
Temu. Dan McCrum, ich weiß nicht, der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Der hat hier damals diesen Wirecard-Skandal aufgedeckt beziehungsweise begleitet, wo es dann immer diese riesige Fehde gab mit der Financial Times und da wurde wieder gesagt, ja. Der lügt doch komplett und dann gab es ja halt sogar Short-Selling verboten, der wurde verklagt und so weiter und beschattet und das war ja wirklich völlig krass. Am Ende hat er halt recht gehabt, weil er die Bilanz auseinandergenommen hat, dass da ja viel Luft drin war bei Wirecard oder nur Luft. Und jetzt ist es so, dass er sich wohl die Bilanz von PDD angeschaut hat und auch dort stößt er auf sehr viele Fragezeichen. Ich habe jetzt nur eine Meldung, die bei Twitter gepostet wurde. Ist wohl, wie gesagt, wieder ein Artikel der Financial Times, kam gerade eben erst rein. Und er sagt, die Angaben des Unternehmens scheinen manchmal einfach nicht zusammenzupassen. Und der Artikel wirft insgesamt die Frage auf, ob die Intransparenz des Unternehmens beabsichtigt ist oder was das insgesamt soll. Und dementsprechend, ja, muss man mal schauen. Und PDD ist eh insgesamt die letzten Tage schon eher am Schwächeln. Es gibt ja allgemein diese ganzen Gegenwind noch politischer Natur, ja. Ich glaube, auch in Deutschland oder in Europa will man da jetzt auch gegen vorgehen, weil Lieferketten, da werden irgendwelche ja, Arbeitsbedingungen nicht eingehalten. In den USA gibt es ja auch, glaube ich, schon die ersten Politiker, die sagen, das soll verboten werden und so weiter. Ja, also das muss man mal beobachten. Ich hatte PDD als Trade im Depot, habe ich aber jetzt auch gecancelt, den Rest, weil das ist mir jetzt auch zu heiß. Ich glaube, operativ, die Zahlen werden nochmal brutal gut, schätze ich mal. Ja, wenn man sich mal anschaut, da gab es auch Statistiken, wie viele riesige Boeing-Jets hier pro Tag aus China mit diesem Temu-Zeug hier nach Europa fliegen. Das ist so krass einfach, ja, aber schauen wir mal, ja, aber das ist schon, ja, besorgniserregend, muss ich sagen, oder?
Ja, also das ist auch immer schon so ein Problem gewesen. Also das hatte China auch schon, bevor sie jetzt die letzten Jahre so in Verruf geraten sind, die Aktien. Also dass es immer wieder mal, ja, bei der Bilanz, ja, dass man es nicht so ganz genau genommen hat, sagen wir es mal so vorsichtig, ja. Also das mussten sich die chinesischen Unternehmen schon immer anhören, dass sie da oft so auf Tricksereien zurückgreifen. Also Ja, ich finde es schwierig. Also ist für mich nur ein weiterer Grund, auch die Aktie tatsächlich zu meiden, auch wenn ich das reine Geschäftsmodell an sich, also ich finde halt immer noch das ursprüngliche Geschäftsmodell mit den Gruppenkäufen am interessantesten, das Temu, ja gut, also da ist jetzt halt die Frage, wie wird sich das etablieren, wenn die mal ein bisschen die Werbekosten zurückfahren, also selbst ich habe ja mittlerweile schon mehrfach Angebote bekommen, dass ich für Temu werben soll. Also,
ja, haben wir doch jetzt auch, haben wir doch, ja genau, wie wäre es denn, wenn wir hier so Dinge auspacken, live Unpacking hier von solchen Themen, so Plastikpaketen. Können wir doch mal testen.
Ja, und mal was, die oder? Schreiben sogar in den E-Mails, also man soll das nicht irgendwie als Werbung sozusagen machen, also wie so eine Werbeveranstaltung, sondern eben, man soll sich irgendwie was bestellen oder was auspacken, also halt eher so, dass es naturell wirkt. Also die wissen schon, wie man damit umgeht, aber ihr braucht euch keine Sorgen machen. Also wir werden weder hier noch auf unseren Hauptkanälen, behaupte ich jetzt einfach mal beide, nicht für Temu werben, weil ja, ist also
ja, ich dachte damals auch, das wäre eine Fake-Meldung, aber es war wirklich so eine Agentur, die dann halt wirklich im Auftrag von Temu auch bei mir schon.
Bei mir hat sich tatsächlich Temu direkt gemeldet, also schon mehrmals, ja. Also ist auch eine Mitarbeiterin von Temu und mittlerweile erkennt man ja auch so, ob es ein Fake ist oder nicht. Mhm. Also sieht schon sehr, sehr echt aus auf jeden Fall, ja. Aber ja, ist für mich persönlich da kein Thema, da irgendwelchen China-Schrott zu bestellen und da irgendwie ein Video drüber zu machen, ja. Ja, also China bleibt einfach für mich sowas von unberechenbar, dass für mich da die Risiken trotzdem die Chancen überwiegen, massiv sogar. Aber wie gesagt, muss natürlich an der Stelle jeder selber wissen, das ist alles keine Anlageberatung, was wir hier machen oder Aufforderung, irgendwas zu machen mit seinen Aktien, muss jeder selber sich über das Risiko im Klaren sein. Genau, dann gehen wir doch mal weiter zum nächsten Thema. Ja, Bitcoin, Krypto beherrscht ja aktuell die Märkte auf jeden Fall. Es gibt auch so die ein oder andere Aktie, die mit dranhängt, wie Coinbase. Jetzt hat der Bitcoin erst wieder sein All-Time-High erreicht tatsächlich. Also sowohl in Euro als auch in Dollar hat man All-Time-High durchbrochen, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ganz kurz, ja.
Und dann ist ihm aber wieder so ein bisschen die Puste ausgegangen. Es ging dann deutlich nach unten, so ja zwischen 8% und 9%. Da ist jetzt natürlich die Frage, ja, wie würdest du das jetzt einschätzen? Also gerade wenn man jetzt so ein All-Time-High geknackt hat, so dann eben auch aus Trading-Sicht, geht es dann da jetzt eher noch weiter runter? Wenn, ist das ein sehr schlechtes Signal, wenn es dann direkt so wie so ein Stein so ein bisschen nach unten purzelt? Oder wie würdest du das dann einordnen?
Ja, also gut, Bitcoin, ich handle keine Kryptos, aber man hat natürlich jetzt schon die letzten Tage gesehen, wie stark der Hype doch war beim Bitcoin und alle haben eigentlich nur schon wieder darauf gewartet, wann das Allzeithoch da ist und haben natürlich im Vorfeld daraufhin wieder gekauft. Und das ist im Endeffekt so ähnlich gewesen wie damals, als die ETFs kamen. Ja, da haben ja auch alle gesagt, ja, jetzt ist dieser Zeitpunkt und jetzt, wenn die ETFs da sind, dann steigt es. Aber es war ja dann genau so, dass der Bitcoin dann auch, glaube ich, 2-3 Tage richtig unter Druck kam, weil es eben ein Sell-the-News-Event war. Und hier war es jetzt zumindest beim ersten Mal auch ein Sell-the-News. Also war kurz drüber, dann aber eine Verkaufswelle, aber man muss trotzdem sagen, der hält sich ja weiter gut. Ja. Also jetzt sind wir bei 66.000 Grad, wieder deutlich erholt, gestern kurz unter 60.000 Dollar. Wahrscheinlich steigt es doch weiter. Ja. Das Momentum ist einfach krass und die ganzen Aktien da im Sektor Coinbase und Co. Es gibt ja hier auch am deutschen Markt hier solche kleinen kanadischen Zockbuden, Crypto-Blocks und wie sie alle heißen. Ja, also wie gesagt, seid da schön vorsichtig, wenn ihr sowas handelt. Ne? Das sind keine Buy-and-Hold-Aktien. Ja? Also wenn die fallen, ist nur mein Tipp, Reißleine ziehen und nicht irgendwie hoffen, dass da irgendwie so ein kanadischer Penny-Stock wieder irgendwann wieder steigt. Kann natürlich mal sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Ja? Deswegen, da muss man echt vorsichtig sein. Ja? Also diese ganzen Dinger, die hier an der LSX gehandelt werden, das ist echt New World Solutions, steht bei 4 Cent oder 4,5 Cent. Ja, solche Aktien mittlerweile, das ist schon echt. Ja, und Coinbase, wie gesagt, 2,3 Millionen Euro Umsatz mittlerweile wieder. Auch echt, ja, krasse Umsatz, aber die verdienen ja zumindest wenigstens Geld, ja, auch wenn ich da jetzt sage, Coinbase ist auch etwas heiß gelaufen kurzfristig. Ja, 2, aber gut, wenn man anhält.
Sind es nicht Millionen Umsätze? Sind es nicht 2,3 Milliarden oder sind es wirklich Euro?
Nee, hier in Deutschland ist das, in Deutschland nur.
So. Ja,
und ansonsten. Nur an der LSX die Umsätze, genau, nur an der LSX. Ne? In den USA sind riesige Umsätze, riesige.
Ja, okay.
Und der Kurs wird auch in den USA gemacht, aber es ist immer ein schönes Zeichen zu sehen, wo gerade die Privatanleger so aktiv sind. Das ist eben jetzt seit neuestem auch Coinbase und MicroStrategy ist, glaube ich, dieses Unternehmen, was, glaube ich, immer diese ganzen Bitcoins kauft und so. Ne?
Ja.
Also, was die Aktie überhaupt soll, wenn du jetzt ETS einfach kaufen kannst, wieso willst du denn dann so eine komische Aktie kaufen halt noch, ne? Keine Ahnung, aber na,
gut. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Aber ansonsten noch interessante Nachrichten über Bitcoin. Also BlackRock stellt weiterhin Rekorde auf. Die besitzen mittlerweile wohl über 75.000 Bitcoin, also 3,2 Milliarden. Die haben wohl letzte Woche auch nochmal richtig Gas gegeben im Einkaufen. Und jetzt ist ja als nächstes ein Ethereum Spot ETF da. Ich habe zwar gelesen, dass jetzt ein Antrag nochmal verschoben wurde, aber ja, wenn jetzt schon so ein Bitcoin Spot ETF ja an die Börse gekommen ist, da ist wahrscheinlich dann der Weg für Ethereum dann auch nicht mehr so weit weg. Also aus langfristiger Perspektive bleibt es für mich weiter spannend. Also ich bin ja in Bitcoin investiert, schon eine ganze Weile. Also ich habe schon vor... Ich glaube schon sogar vor fast 3 Jahren, wo sie schon mal relativ hoch gestanden sind, habe ich so angefangen mal zu kaufen und habe jetzt aber auch schon länger nichts mehr gemacht. Also ich habe es einfach liegen lassen. Also
hast du mehr als 75.000 Stück oder hat Ding dich jetzt überholt, BlackRock? Ich weiß es
ja
gar nicht.
Nee, ich habe ja schon ganz früh 2010 angefangen. Weißt, ich war der, wo auch die 2 Pizzas mit den 10.000 Bitcoin bezahlt hat, aber so ein paar 100.000.
Du hast 80.000 behalten, gell?
Ja. Ja, eben. Also ich lebe trotzdem noch ganz gut, auch wenn ich natürlich den 10.000 Bitcoin hinterherheul von damals, ja, aber ja. Man kann damit trotzdem ganz gut leben. Jetzt muss der Bitcoin nur noch irgendwann anfangen, eine Dividende auszuschütten.
Genau. Ja,
wirklich ein gemachter
Mann. Passiert bestimmt bald noch, ja. Genau, vielleicht noch ganz kurz, was noch spannend war gestern an den US-Börsen, hat es ja endlich mal in Anführungszeichen gerappelt. Nasdaq war gut unter Druck und wurde jetzt auch schon oft gesagt, ne, diese die großen 7, die Magnificent 7, die sind ja auch weiter zusammengeschrumpft, weil Alphabet schwächelt, Apple schwächelt vor allen Dingen und Tesla. Hat mir auch gestern jemand geschrieben, der Daniel mit seinem Tesla-Short lag ja genau richtig hier. Ne? Also
genau, und Apple auch. Ich habe auch Apple verkauft Anfang des Jahres.
Ja. Ja, gut, da waren wir ja beide sehr skeptisch und es im Endeffekt kommt es genau wie erwartet. Ja, also der Gegenwind bei Apple in China ist extrem hoch. Ich glaube 24% Rückgang anscheinend in den ersten Wochen jetzt in China bei den iPhone-Absätzen. Also das ist wirklich massiv, muss man sagen. Jetzt ist das E-Auto abgeblasen. Also dort kommt auch keine neue Produktkategorie. Jetzt muss man mal warten, was die Vision Pro so liefert, ob da irgendwie neue Impulse kommen. Aber wir haben es ja gesagt, die Umsätze dort werden erstmal so gering sein, dass es keine wirklichen Auswirkungen haben wird. Jetzt wollen sie natürlich im Laufe des Jahres richtig fett in KI einsteigen. Hat, glaube ich, auch Tim Cook einen Tag nach dem Aus fürs Elektroauto dann gesagt, dass jetzt hier ganz, ganz groß viel kommt im Bereich generativer KI und so weiter. Also ja, aber aktuell, die Aktie sieht nicht so gut aus, muss man sagen.
Ja, und es ist ja so, wie wir gesagt haben, also wir wollen uns jetzt da nicht selbst beweihräuchern oder so, also wir wollen das ganz nüchtern betrachten, aber das ist jetzt das Szenario, was wir vor 2-3 Monaten einfach gesagt haben, dass Apple in den nächsten 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahren einfach ein bisschen Probleme haben wird, ja, also dass sie eben so dieses nächste Big Thing brauchen. Es hat sich nicht so wirklich etwas angekündigt. Vielleicht hat der ein oder andere im Auto noch so irgendwas gesehen, dass da so eine große Ankündigung kommen könnte. Das wurde jetzt schon gestrichen. Ja, mit der Brille, da waren sich eigentlich fast alle einig, also dass das jetzt ergebnistechnisch halt erstmal nicht viel bewirken wird. Und auch jetzt dieses Umschwenken auf KI, das ist jetzt nicht so, dass Apple jetzt hier so macht und auf einmal sind wieder 10 Milliarden mehr an Gewinn da, nur weil sie jetzt dann ein bisschen auf KI umgeschwenkt sind. Und das ist halt so das Szenario, dass ich halt auch für mich dann entschieden habe, dass ich es für sehr viel wahrscheinlicher halte, dass Apple die nächsten 1-2 Jahre ordentlich zu kämpfen haben wird, weil sie eben auch zusätzlich diese wirklich hohe Bewertung halt hatten, auch nicht wie so ein reiner Hardwarehersteller. Dann steht es ja immer noch in der Schwebe, ob sie weiterhin diese 25 Milliarden von Alphabet jedes Jahr bekommen. Denn wenn da nochmal irgendein Urteil fallen sollte, also dass das nicht mehr so gehandhabt werden darf, da wird natürlich ein ganz großer Anteil des Gewinns auf einmal verpuffen dann, ja. Und das ist eben auch der Anteil, der für mich so ein bisschen die letzten Jahre auch mit dafür verantwortlich war, dass Apple mittlerweile eben wirklich so wie ein reiner Softwarekonzern bewertet wird, weil wir da halt eben wirklich so von KGVs um die 30 gesprochen haben. Anders wie vor einigen Jahren, wo sie eben eher so wie der Hardwarehersteller, natürlich also KGV 9 oder so, das war natürlich absurd für eine Apple, ja. Also auch damals, als sie nicht so gewachsen sind. Ja, aber Apple hat die nächsten Jahre einfach einige Herausforderungen, auch mit dem Smartphone. Ja, es gibt ja auch mittlerweile einige Experten, die sagen, 2030, spätestens 2035 könnte eben auch so das Hardware-Smartphone wegfallen. Das wäre natürlich auch ein Riesending für Apple dann, ja. Also zumindest so zu großen Teilen. Dementsprechend, ja, muss man da einfach so ein bisschen gucken dann, wo so die Reise hingeht. Aber wir haben eben da einige Probleme gesehen. Aktuell schlägt sich jetzt dann halt auch im Kurs wieder und wird interessant jetzt auf jeden Fall die nächsten Monate und auch 2-3 Jahre für Apple.
Es gab auch noch eine weitere Meldung, die jetzt gerade nicht gerade kursförderlich ist, und zwar diese Klage der EU-Kommission. 1,84 Milliarden müssen sie wohl blechen. Soll ja abschreckend wirken. Ich glaube, da ging es unter anderem hier um dieses Musikstreaming, weil Spotify ja geklagt hat in dieser ganzen Monopolgeschichte und so weiter. Ja, also das ist natürlich auch mal eine Hausnummer. Ja, klar, Apple wird das verkraften können, aber ja, jetzt im aktuellen Umfeld, wo es eh schlechte Nachrichten gibt, nicht ganz so schön. Ja, die Aktie hat jetzt auch nicht dramatisch, ne? Ich glaube, das Hoch war knapp bei $200 mal. Steht jetzt bei $171, also vom Tief immer noch sehr stark erholt, vom Tief Anfang 2023 darf man auch nicht verbessern, und operativ hat sich eigentlich gar nichts groß verbessert bei Apple, stand sie aber schon mal bei $125, also ja, dementsprechend.
Der Kurs ist halt auch viel durch höhere Bewertung halt entstanden. Genau. Dann, ja. Und das kann dann halt auch langfristig irgendwann nicht mehr gut gehen. Da nützen dann einem auch die vielen Milliarden an Aktienrückkäufen dann irgendwann nicht mehr viel. Also natürlich auf ganz lange Sicht hingesehen, Apple weiterhin Top-Unternehmen, aber gerade kurzfristig doch mit einigen Problemen behaftet, genau. Aber einige Probleme haben auch andere Unternehmen. Ich würde sagen, wir starten mal so ein bisschen in die Quartalszahlen der letzten Tage. Und ja, zu Bayer, was soll man noch groß sagen? Es ist ein einziges Trauerspiel. Also es ging auch nach den Zahlen wieder ordentlich nach unten. Dass natürlich das Jahr an sich von den Zahlen her sowieso kein gutes war. Ich meine, das wissen wir ja mittlerweile alle. Aber man hat nochmal zum Thema Aufspaltung sich positioniert und da gab es ein ganz klares Nein von der Geschäftsführung. Sie sehen da aktuell irgendwie, ich weiß nicht genau, wie sie es genannt haben, also man hat zumindest mal gesagt, nicht jetzt. Und sie haben halt aktuell wirklich so sehr viele Probleme dann einfach, ja. Also sie haben hier zum einen einige Patentabläufe, mit denen sie zu kämpfen haben in ihrer Pipeline. Zusätzlich ist dann auch so eines ihrer wichtigsten Medikamente, das ja jetzt so in Phase 3 war, gestoppt worden. Dann haben sie immer noch die Sammelklagen und ich habe da erst gelesen, dass die letzten Monate allein schon wieder 2000 neue mit dazugekommen sind. Also das ist echt ein Rattenschwanz, der nicht enden will. Und zusätzlich dann natürlich diese hohe Verschuldung. Sie haben die Dividende gekürzt. Das war natürlich alles sehr, also das mussten sie natürlich. Aber wir haben es ja auch gesagt, da jetzt eine Abspaltung kein Thema mehr ist, dann wird es mit Sicherheit jetzt die nächsten Wochen dann halt auch mal eine umfangreiche Kapitalerhöhung geben müssen. Denn ansonsten muss man tatsächlich sagen, sonst würden da ja auch irgendwann dann die Lichter mal ausgehen. Ja, also für mich ist eine Kapitalerhöhung mittlerweile, da eine Aufspaltung kein Thema mehr ist, eigentlich unumgänglich, oder? Oder was sagst du jetzt zum aktuellen Thema? Weil so, eben, ja. Verlustjahr gehabt, ja, was bleibt sonst noch übrig? Oder weißt du irgendwas, was sonst noch übrig bleiben könnte als Ultra-Bayer-Bulle, wie du ja bekannt bist? Ja,
ja, genau. Ja, ein Ultra. Also was übrig bleibt, sind weiterhin sehr viele offene Glyphosat-Fälle, nämlich bei 113 von 167.000 sind diese Vergleichskriterien nicht erfüllt. Also da muss man sich ja auch fragen, wie es weitergeht. Ich glaube, heute haben sie einen Fall mal wieder gewonnen, aber das ist ja, davor haben sie ganz viele Fälle verloren. Das ist echt, ja genau, heute haben sie einen Glyphosat-Fall in den USA gewonnen. Ja, es war Kapitalmarkttag, der war, glaube ich, sehr enttäuschend. Genau, da wurde es nochmal gesagt, dass es keine Aufspaltung gibt. Die Dividende, ist die komplett weggefallen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder die zahlen, glaube ich, ganz wenig nur noch. Ja, also man will jetzt 2 Milliarden sparen in der Organisation ab 2026. Man möchte in den nächsten 36 Monaten eine starke Pharma-Pipeline aufbauen, was auch immer das genau heißt. Man möchte Rechtsrisiken reduzieren und die Verschuldung senken, auch in den nächsten 3 Jahren. Aber allein daran siehst du ja schon, da gibt's keine schnellen Lösungen halt. Ja, und die Aktie, ich glaube, sie war gestern wieder bei minus, ich muss gerade mal schauen, Sie war gestern bei -7%, ja, neues Tief hat sie gemacht einfach.
Ich meine, gelesen zu haben, bis 2005er Tief mittlerweile.
Also ja, genau.
Also, immer weiter nach unten, ja.
Also diese 30-Euro-Marke ist jetzt sowas von nachhaltig unterschritten, unter der 200-Tage-Linie, unter der 50-Tage-Linie, unter der 20-Tage-Linie. Man kann natürlich jetzt irgendwie auf einen längerfristigen Turnaround setzen. Ich glaube nicht, dass die pleite gehen, aber ja, wie du gesagt hast, wenn jetzt eine Kapitalerhöhung kommt, dann gibt es wieder eine Verwässerung und dann gibt es ganz viele neue Aktien, das belastet wieder den Kurs und dann gibt es auch dann keine schnellen Lösungen, weil man, wie gesagt, erstmal wieder eine neue Pipeline aufbauen muss und so. Also Aktie ist am Abwärtstrend, also für mich ist das völlig uninteressant. Ne? Und ich muss gerade nochmal schauen, ob sie was hier zur Dividende gesagt hatten. Sie hatten zumindest die 2023er Prognose erreicht und 2024 ja, gibt es kein Wachstum beim Umsatz. Also man tritt auf der Stelle 2024, das ist auch, also, ne, das
ist. Genau. Und zusätzlich, also was Bayer auch noch ein Problem ist, das viele wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm haben, das ist die unfassbare Bürokratie bei denen oder Hierarchieebenen, die bei denen viel zu steil dann einfach sind oder halt viel zu umfangreich. Also da haben sie jetzt auch gesagt, dass sie durch neue Organisationsmodelle ab 2026 noch 2 Milliarden an Organisationskosten sparen möchten. Ja, das habe ich auch. Also da seht ihr auch, das ist auch immer meine Kritik gewesen, dieses Konstrukt eben, dass du so viele Sachen unter einem Ding hast, das macht halt keinen Sinn, weil eben auf der einen Seite hast du Glyphosat, auf der anderen Seite dann irgendein Pharmamittel. Es macht halt für mich irgendwie keinen Sinn, das ganze Konstrukt. Und dass man sich so vehement gegen eine Abspaltung wehrt, also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, weil
ja, die haben halt, glaube ich, gesagt, es ist der richtige Zeitpunkt gerade aktuell, weil man auch nicht so einen Handlungsspielraum hat. Aber gut, genau, Dividendenpolitik. Noch mal ganz kurz, jetzt erinnere ich mich auch wieder dran, die Meldung kam ja letztens erst nachbörslich, dass man die ja von 2,40 Euro auf 11 Cent senkt. Das ist ja, glaube ich, die Mindestdividende, die man zahlen muss. Und das auch für die nächsten Jahre. Also das ist ja auch nur richtig, ja. Was willst du Dividende ausschütten, wenn du hoch verschuldet bist und vielleicht sogar eine Kapitalerhöhung irgendwann machen musst oder dir Geld besorgen musst? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen ist das ja schon die richtige Nachricht. Ändert aber nichts an den Problemen bei Bayer einfach, ja, dass da halt operativ auch kein schneller Turnaround kommt, denke ich. Ja. Und wie gesagt, 2024 Ausblick ist jetzt auch eher mau, muss man sagen.
Deswegen. Ja, eben der Ausblick ist mau. Man hat fast 3 Milliarden verbrannt, also Konzernergebnis in 2023 und die Nettofinanzverschuldung liegt bei 34,5 Milliarden. Und das ist für mich halt ein Mix, bei dem ich jetzt sage, da muss eigentlich halt eine Kapitalerhöhung dann her. Aber wir werden schauen, oder man nimmt halt zu katastrophalen Bedingungen irgendwelche Zinsen dann auf. Also ja, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, wie man immer so schön sagt. Ja, also sehr, sehr schwierig. Ja, genau. Dann springen wir mal weiter nach Südostasien. Sea Limited oder SEA hat seine Zahlen präsentiert. Die Aktie die letzten Tage sehr, sehr gut gelaufen, habe ich gesehen. Aber ich persönlich muss sagen, also aufgrund von den Zahlen kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, ja, da bin ich ehrlich. Ich habe zwar in dem einen oder anderen Artikel gelesen, ein Jahr voller Rekorde, man ist unter dem Strich positiv gewesen, aber man ist ja, wenn man wirklich ehrlich ist, mittlerweile ist man ja wieder von der Profitabilität, also meilenweit entfernt, ja, also das ist irgendwie so eine Herangehensweise an die Zahlen, bei der ich sagen muss, also das kann ich nicht nachvollziehen, weil diejenigen, die sie länger mitverfolgen, die wissen ja, da gab es ja diesen Schwenk, man wollte profitabel sein, dann ist man mal ein Ding profitabel gewesen und dann ist man sofort wieder umgeschwenkt, ja, aber dieses eine positive Quartal hat tatsächlich damals gereicht, dass das komplette Jahr 2023 positiv war, auch wenn jetzt nicht sehr umfangreich, aber natürlich trotzdem schon mal so, dass man es gemerkt hat. Und man muss jetzt sagen, also das letzte Quartal, also ja, es war halt einfach wirklich nicht wieder viel Wachstum dann da insgesamt mit dabei. Ja, also so ehrlich muss man halt einfach sein, die Umsätze sind um 4,8% gewachsen. Digital Entertainment ist weiterhin um 46% geschrumpft. Dafür ist man in seinem wichtigsten Feld im E-Commerce-Bereich um 24% gewachsen. Und man muss aber auch dazu sagen, diese 5% an Umsatzwachstum, die hat man sich meiner Meinung nach sehr teuer erkauft. Das Gross Profit ist insgesamt um 10% rückläufig gewesen auf 1,5 Milliarden. Und die Total Operating Expenses, die sind um 16,7% gestiegen. Also man hat im Marketing sage und schreibe 104% mehr ausgegeben, ja, und ist dann insgesamt um 4,8% gewachsen. Und da muss man einfach sagen, das ist eine Rechnung, die irgendwie halt nicht so ganz aufgeht, ja. Also ich kann so die Euphorie der letzten Tage bei der Aktie nicht so ganz nachvollziehen. Also für mich geben es die Zahlen nicht her. Ja, es gab einige Rekorde so auch von Download-Ebenen, auch so, also so ihr Grundpfeiler da, also mit Free Fire.
Der, ja, das läuft wohl wieder ein bisschen besser jetzt, gell, haben sie, glaube ich, gesagt.
Ja, passt weiterhin. Es wird jetzt auch interessant dann zu sehen sein, weil jetzt ist ja dieses League of Legends dann mal ein Jahr raus. Also das heißt, dann müsste jetzt auch mal bei Garena dann mal wieder zu sehen sein, wie wachsen sie jetzt so mit ihrem Herzstück, das sie so haben. Und ja, aber so aktuell, ich persönlich, also mich haben die Zahlen nicht vom Hocker gehauen. Sie haben eine finanziell sehr starke Situation, das tut man ihnen hoch anrechnen, ja, also haben weiterhin eine wahnsinnig starke Bilanz dann, also sie können sich das noch lange leisten auf jeden Fall, aber natürlich, man weiß dann eben in der Regel auch, wenn du eine so starke Bilanz dann hast, also mit also mehreren Milliarden an Cash-Reserven, die du hast, das ist dann in der Regel immer aufgrund von Verwässerung der Aktionäre, also so fair muss man dann natürlich auch sein, denn anders sammeln die Unternehmen ja in der Regel dann kein Geld ein, ja. Ich weiß nicht, was hast du noch zu sagen, hast du die Zahlen gesehen?
Das war ja, also genau, wir hatten darüber, glaube ich, letztes Mal auch gesprochen, ne? Dieser Schwenk hin, also Sea Limited war ja, glaube ich, das Unternehmen, was man ja zeitweise dann über 100% gewachsen ist, und die Aktie ist ja durch die Decke gegangen, dann kam, die böse Zeit für E-Commerce, jetzt auch in den letzten Quartalen mittlerweile schon, dann hatte man ja, wie gesagt, was du gesagt hast, ne, komplett eine 180-Grad-Wende gemacht und hat die Marketingkosten komplett zurückgefahren und hat dann, wie gesagt, einmal fett Geld verdient. Aber das kam ja auch nicht gut an, ja, weil der Markt wollte irgendwie lieber eher wieder Wachstum sehen. Dann hat das Management ja jetzt wieder gesagt, okay, wir brauchen doch wieder mehr Marktanteile, wir verdoppeln wieder das Marketing. Ich glaube, es lag ja unter anderem daran, dass jetzt hier Temu und hier von Alibaba, die ganzen Töchter Lazar oder wie das heißt da, auch alle als Konkurrenz kommen. Und deswegen hat man jetzt wieder Vollgas gegeben. Ich selbst muss auch sagen, ja, also ich habe es ja auch noch im Langfristdepot. Der Fluss hat sich deutlich verringert mittlerweile. Ich kaufe aber auch nicht nach. Mich wundert es auch so ein bisschen, dass es doch positiv gesehen wird. Aber man muss es auch ein bisschen im Verhältnis sehen, wo die Aktie mal stand, wo sie jetzt steht. Ja, man kann das natürlich so sehen, dass jetzt die Zahlen, die waren noch ein bisschen besser als erwartet. Der Verlust war auch geringer als erwartet. Ja, das ist alles in Ordnung. Und was, glaube ich, ganz gut ankommt, ist, dass man mit der E-Commerce-Plattform, die heißt ja Shopee, dass man da im hohen Zehnerbereich weiter wachsen möchte jetzt im Jahr 2024 und dass man in der zweiten Jahreshälfte wieder positiv werden möchte beim EBITDA. Und man hat angeblich auch Marktanteile gewonnen, haben sie behauptet. Also damit rechtfertigen sie anscheinend die hohen Ausgaben. Ja, aber ich finde es auch krass, ja. Diese 4% Umsatzwachstum ballern die 400 Millionen zusätzlich. Also das ist schon echt krass. Ja, aber genau, Free Fire war das meist gedownloadete Spiel 2023, ja. Und wenn jetzt diese Vorjahresvergleiche wegfallen, diese schwierigen, dann könnte es ja auch, wie gesagt, für die Gaming-Sparte wieder ein bisschen besser aussehen. Gut lief auch unter anderem hier dieser Bereich mit Payment und so weiter. Da ist man, glaube ich, sogar noch stärker gewachsen als im E-Commerce. Also das war eigentlich nicht so schlecht, aber ja, Aktie, die war, ich glaube, die war vorbörslich mal irgendwie 15-20% plus, hat alles wieder abgegeben im normalen Handel, hat sich aber dann wieder jetzt gefangen. Ja, es gab auch ein paar positive Analystenkommentare, also für mich ist das Ding echt so, du hast keine Ahnung, was dort passiert, noch nicht, was das Management bald mal wieder so macht, ob sie sich jetzt wieder umentscheiden oder ob sie nochmal die Marketingausgaben verdoppeln, keine Ahnung, ja, aber es ist ein heißes Eisen.
Sehr schwierig, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, genau. Und ja, so für den Banger des Tages oder den Banger der Woche hat wieder CrowdStrike gesorgt. Also nicht nur sehr starke Zahlen, sondern auch eine sehr starke Kursbewegung. Es ging.
Das ist auch wieder so eine Sache. Apropos, kann ich nicht nachvollziehen. Also plus 24%, ey, das ist, wie verrückt sind die Amis eigentlich? Das ist so. Also ich freue mich. Das ist mittlerweile meine, ich glaube, dritt- oder viertgrößte Position im Tech-Depot. Mhm. Also das ist so krass, weil die halt so, ich hatte sie ja mal nachgekauft in der Krise und seitdem hat sie sich ja wie Unkraut entwickelt, ja, also Wahnsinn.
Ja, die Zahlen waren aber halt auch wieder wirklich herausragend und zusätzlich hat man auch eine sehr starke Guidance noch gehabt und das ist natürlich eine Mischung aktuell, die sehr gut ankommt. Also im vierten Quartal 24, bei denen ist schon viertes 24, da sind sie um 33% bei den Umsätzen gewachsen, 845 Millionen Umsätze, die Annual Recurring Revenues, das ist ja gerade für so ein Unternehmen immer recht spannend, die sind um 34% gewachsen. Mhm. Das ist schon wirklich sehr ordentlich und die Subscription Gross Margin, also auf GAAP-Basis, die lag bei 78%. Also ja, da gibt's halt wirklich nicht viel auszusetzen. Und sie sind auch wieder profitabel gewesen, ja. Und das sind dann natürlich alles so Punkte, bei denen man sagen muss, verständlich, dass das der Markt sehr gut aufnimmt dann, ja. Also vor allem auch beeindruckend fand ich, also wir haben jetzt schon das Wachstum auch bei den Umsätzen gehört, also deutlich über 30%, dass die OPEX um nicht mal 20% gewachsen sind. Also die sind von 523 auf 607 Millionen gewachsen. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark, muss man sagen, ja. Also da gibt es wirklich wenig Grund zu meckern. Dann haben sie auch noch mit Zinsen über 41 Millionen Dollar eingenommen. Und somit hatten sie dann eben ein Net-Income von über 53 Millionen. Im Vorjahr hat man noch 47 Millionen verloren.
Ja, das finde ich so krass. Das wollte ich nämlich gerade nochmal sagen. Ne? Also aus irgendwie knapp 50 Millionen Verlust, 50 Millionen Gewinn rauszuhauen einfach, das ist schon Hammerleistung, muss man sagen.
Ja. Und eben aber auch das operative Ergebnis war eben deutlich im Plus mit fast 30 Millionen. Also im Vorjahr hat man ein negatives operatives Ergebnis von 61 Millionen gehabt und jetzt 29 Millionen. Man hätte sogar fast aufs Jahr hingesehen positiv mit dem operativen Ergebnis abgeschlossen. 2 Millionen hat man hier noch an Minus gehabt.
Aber also das ist ja mehr als offensichtlich, dass das jetzt im Jahr 2024 dunkelgrün wird, einfach das Ergebnis. Ja. Ja, außer sie machen ganz verrückte Sachen, dass sie irgendwie nochmal die Marketingausgaben massiv hochfahren, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also deswegen, ich fand es auch, wie gesagt, ne, extrem gut und ich glaube, was halt krass ist, der Markt hatte so ein bisschen Angst, wahrscheinlich nach den Palo Alto-Zahlen, die waren ja sehr enttäuschend. Zscaler wurde auch negativ aufgenommen, wo die Zahlen ja, glaube ich, hatten wir ja besprochen, ne, die waren ja eigentlich ganz gut gewesen, die Zscaler-Zahlen. Ja. Und CrowdStrike war auch gestern, weil ja auch der Gesamtmarkt gestern sehr schwach war, war die dann im normalen Handel auch 5-6% im Minus, aber bumm, jetzt vorbörslich 23% im Plus auf dem neuen Allzeithoch. Und ich gucke gerade, ich glaube, die Marktkapitalisierung knapp 90 Milliarden mittlerweile, ja. 90 Milliarden Marktkapitalisierung bei, ich gucke jetzt nochmal gerade, Umsätzen von knapp 4 Milliarden, also 22 Mal Umsatz, ja, das ist natürlich schon sehr happig bewertet, muss man sagen. Aber man ist eben jetzt doch unterm Strich profitabel und wächst über 30%. Ich habe sie, wie gesagt, ich würde sie nicht verkaufen wollen jetzt gerade, aber ob man jetzt natürlich auf dem Niveau, würdest du sie jetzt noch kaufen auf dem Niveau oder was würdest du, es ist halt krass.
Bei mir, ich habe ja schon immer gesagt, was mein Problem, also ich habe ja schon oft über das gute Management gesprochen und so, aber es ist eine Aktie, die ich nicht verstehe, also das Geschäftsmodell nicht. Ich könnte dir niemals sagen, was jetzt ihr Vorteil gegenüber anderen ist. Und ich glaube, das können auch 90% der Aktionäre nicht sagen. Die kaufen halt, weil sie denken, hey, immer gut entwickelt, oft die Prognose übertroffen, starke Management, starke Calls, aber ich bezweifle, dass mir da jemand wirklich schlüssig das erklären kann, was sie jetzt sehr viel besser als andere dann machen. Ja,
ja, ich hab mir jetzt mal auch gestern und heute nochmal so ein ganz bisschen mich eingelesen, ja, dass sie da mit ihrer Plattform wohl schon deutlich flexibler sind. Du merkst quasi gar nicht, wenn du diese Software nutzt, dass das irgendwie langsamer ist, egal wie viele Mitarbeiter, egal wie viel Workload da ist, das flutscht wohl immer durch und man löst halt einfach komplett diese alten Antiviren-Software-Geschichtchen komplett ab und ja, die Leute, du hast halt alles von aus einer Hand sozusagen, ne? Kannst da auch, glaube ich, also deine Endgeräte schützen, Laufwerke, was weiß ich was alles, ja, aber klar, du hast recht, ne? inwiefern das jetzt besser ist als Zscaler oder was weiß ich was, ja, keine Ahnung halt, ne?
Ja, eben, ist schwierig. Aber der Ausblick für 2024, noch kurz, wir haben ja schon gesagt, wie stark der ist. Also dunkelgrün ist fast gar kein Ausdruck dafür. Also der prognostizierte Gesamtumsatz, der soll bei fast genau 4 Milliarden Dollar liegen. Und das operative Ergebnis, allerdings auf Non-Gap-Basis, da erwartet man zwischen 860 und 910 Millionen. Und das Nettoergebnis erwartet CrowdStrike in einem Bereich zwischen 940 und 990 Millionen Dollar. Also das wird ein sehr dunkelgrünes Jahr werden.
Aber ein KGV von 100 dann ungefähr. Gell? Aber immerhin haben sie ja ein KGV.
Ja, aber ich sag auch immer,
ich weiß, das kann man so nicht rechnen. Ja,
aber KGV trotzdem darfst du auch im ersten Jahr der Profitabilität, ja, also niemals dazu. Also bei einem KGV, bis das mal wirklich mal so eine Aussagekraft gewinnt, da müssen locker 4-5 Jahre mal ins Haus reingehen. Und eben, es ist ja dann jetzt auch die Frage, also es sind ja alle Voraussetzungen gegeben, dass das Unternehmen sehr schnell sehr viel an Profitabilität gewinnt, weil wie gesagt, wir reden jetzt vom ersten richtigen profitablen Jahr von fast einer Milliarde Nettoergebnis dann schon, wenn es vorausgesetzt ist, kommt natürlich so. Bisher hat der CrowdStrike sogar seine Prognosen fast immer übertroffen, ja. Also die Frage ist ja dann auch, wie schnell werden sie gewinntechnisch wachsen? Sie haben ultra hohe Margen, sie wachsen immer noch deutlich über 30%. Also Voraussetzungen natürlich sehr stark aktuell. Ja, es ist schwierig einzuordnen. Ja, in der also selbst nach jedem Anstieg, wenn du gesagt hast, es wäre mir jetzt zu teuer, war es ja dann trotzdem wieder irgendwie, dass sie weiter gewachsen sind. Ja, aber
vielleicht gibt's ja mal einen kleinen Rücksetzer am Gesamtmarkt auch und dann setzt mal CrowdStrike zurück, dann wäre das auf jeden Fall eine der Aktien, die ich am liebsten kaufen würde, weil es für mich die beste Cybersecurity-Aktie ist. Es gibt noch eine andere Sache, man hat jetzt auch noch bekannt gegeben, dass man Flow Security kauft. Cyber Security Startup, keine Ahnung, was die machen. Man kauft sie aber Cash, was gut ist. Und also jetzt nicht mit Aktien, mit Verwässerung und so weiter, sondern Cash. Das heißt, vielleicht gibt es weniger Zinsen jetzt in den nächsten Quartalen, aber es gibt, glaube ich, auch keine Details, wie teuer das Ganze war. Aber auf jeden Fall verstärken sie sich dort weiter. Und nochmal eine Sache, wieso ich jetzt nicht ganz verstehe, wieso die Aktie so einen riesen Sprung macht, weil die Guidance war zwar sehr gut, aber das wurde natürlich auch vom Markt erwartet und sie war, ich glaube, beim Umsatz irgendwie nur 1-2% über den Erwartungen und beim Ergebnis aber minimal noch ein bisschen mehr, aber auch unter 5% besser als erwartet. Und dafür dann hier über 20% ist schon krass. Ja, ich meine, bei Nvidia und Co., da gab es diese Sprünge, weil die Guidance, oder bei Supermicro, weil die Guidance irgendwie 30-40% höher war. Okay, aber hier, keine Ahnung, aber vielleicht wurde ja auch erwartet, dass man enttäuscht, weil es diese schlechten Aussagen oder ein bisschen Skepsis gab von anderen Unternehmen, dass da eher gespart wird. Und ja, jetzt hat man eben wieder diese Prognose erfüllt, einen guten Ausblick. Und du hast es gesagt, das Management hat ja bis jetzt immer übererfüllt. Also vielleicht wird jetzt auch sogar eingepreist, dass das wieder übererfüllt wird. Und ja, deswegen, also Glückwunsch an alle, die dabei sind. Glückwunsch an mich. Schade für dich, ja. Also
ja, ja, mal gucken, wie die Reise weitergeht. Ja,
aber dann, ich weiß schon jetzt, ne? Oh, ich habe einen CrowdStrike. Und wie fühlst du dich? Jetzt ist er abgestürzt, gell? Genau, ja.
Nee, CrowdStrike werde ich mir nicht ins Depot nehmen, weil ich es einfach nicht verstehe halt. Also ich kann halt, das ist ein Bereich, in dem ich mich halt wirklich null auskenne, ja, und mich überhaupt nicht einschätzen kann, ja. Aber gut, dann würde ich sagen, wir haben alle Zahlen, alle Themen durch für heute wieder.
Und ganz kurz, können wir vielleicht noch ganz kurz DHL, ich weiß nicht, das ist jetzt nur, ich will es ganz kurz nochmal ansprechen, weil die Aktie ist jetzt unter Druck. Die Zahlen für 2023 waren im Rahmen der Erwartungen, der Ausblick 2024 ist ein bisschen unter den Erwartungen. Man wird, also die Spanne ist recht breit beim EBIT, man wird höchstwahrscheinlich auf der Stelle treten. Die Dividende bleibt bei 1,85 Euro, ja, also ich glaube, das sind 4,5% Dividendenrendite oder jetzt mit dem Kursrutsch heute vielleicht sogar einen Ticken mehr. Das sieht eigentlich echt gut aus, muss man sagen. Was ich ganz spannend finde, aber ich weiß nicht, was du dazu sagst, der Ausblick auf 2026, da will man wieder das Rekordniveau erreichen. 7,5 bis 8,5 Milliarden EBIT, da waren die Prognosen nur 7,6, ja, also das ist ein bisschen besser als erwartet und das Aktienrückkaufprogramm wird aufgestockt. Allerdings, ganz ehrlich, ey, 2026, da kann so viel passieren, ja, mit der Weltwirtschaft oder auch mit China, mit den globalen Lieferketten, inwiefern das dann jetzt erreicht wird oder auch nicht, ja, also das ist
für mich auch, was ich nicht sicher. nicht so viel geben würde. Ja, also das nächste Jahr ist für mich immer so mit am interessantesten. Ja. Aber dazu habe ich noch gute Nachricht von euch. Genau, da werde ich tatsächlich jetzt später, zum späteren Zeitpunkt des heutigen Tages, mit dem Herr Ziegenbalg ein Gespräch führen. Das ist der Chef der Investor Relations der DHL Group. Da werde ich ihm genau diese Fragen stellen.
Jetzt frag ihn mal, wieso die Aktie fällt, gell? Ich bin,
genau,
ich bin
das Aktionär. Ist natürlich die erste Frage.
Herr Goldesel will wissen, wieso fällt meine DHL-Aktie? Oder genau, wahrscheinlich wollen es viele andere Leute auch wissen. Das kann doch nicht sein.
Das ist die allererste Frage, die ich ihm natürlich dann stellen werde. Okay. Nee, aber gerade so mal, wie Sie jetzt so die aktuellen Herausforderungen sehen, genau 2024 war eher enttäuschend so von den Prognosen her, was die DHL selber dazu sagt, wird interessant zu hören sein. Aber natürlich interessiert mich auch so die Vision 26 oder 30 dann auch, wo da so die großen Wachstumstreiber herkommen sollen. Auch ob Amazon ein großes Problem für sie wird, weil gefühlt liefert ja Amazon mittlerweile alles selbst aus. Also all das und viel mehr. Also ich habe die Zahlen auch gesehen, ich habe eben auch gelesen, man war eher enttäuscht vom Markt. Wir waren auf 4-5% unter Druck heute nach den Zahlen. Das sind aber alles Fragen, genau, die werden wir dann auch im Zusammenhang dann mal in dem Gespräch dann klären. Da könnt ihr gerne bei mir auf den Kanal dann reinschauen. Und ansonsten, genau, wir sind dann wieder Ende der Woche für euch da, Samstag dann die nächste Folge. Es sind ja die Woche noch einige spannende Zahlen. JD.com war leider zur Eröffnung oder halt, wo wir jetzt heute
gucken gerade, ob sie da sind, aber die besprechen wir dann das nächste Mal, gell?
Genau, die besprechen wir auf jeden Fall das nächste Mal. Dann, Donnerstag wird ganz spannend, da kommt Broadcom und Costco ist dann mit dabei. Das dürfte
auch. Ich glaube, so ein AI-Tag ist auch noch bei Broadcom, mal schauen, ne?
Ja. Das ist natürlich ganz wichtig.
Oh, JD ist im Plus. JD ist im Plus. Die Zahlen kommen gut an. Gibt wohl auch eine Dividende.
Auf jeden Fall für den Samstag dann an. Und am Donnerstag ist noch Brenntag und Kroger mit dabei. Und für einige Deutsche noch auch noch neben Brenntag Continental. Auch immer so interessant, ja, wenn es da wieder neue Horror-Stories dann zu berichten gibt von der Aktie. All das werden wir dann in der Samstagsfolge auf jeden Fall mit reinnehmen. Dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Macht's gut.